Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die katholische Kirche hat ihre Missbrauchsskandale. Die evangelische Kirche hat ihre Missbrauchsskandale. Sportvereine und Schulen haben ihre Missbrauchsskandale. Auch Fernsehsender haben ihre Missbrauchsskandale. Aus der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland ist bislang kein Missbrauchsskandal bekannt geworden. In jüdischen Einrichtungen in den USA hat es mehr als einen Skandal gegeben. Zum Beispiel hat ein Rabbiner eine Kamera in ein jüdisches Ritualbad eingebaut, eine Mikwe, und die Frauen dort nackt gefilmt. Es gibt Momente und Orte, an denen Belästigungen und sexueller Missbrauch besonders leicht möglich sind. Auf Jugendfreizeiten, bei Gesprächen unter vier Augen und überall dort, wo starke Abhängigkeiten bestehen. Und was bedeutet das für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland? Thomas Klatt berichtet.
Jonas Fegert will einen Stein ins Rollen bringen. Bei uns doch nicht, heißt der aktuelle Aufsatz des Politikwissenschaftlers im jüdischen Debattenmagazin Jalta. Thema sexueller Missbrauch.
Ich habe die Aufarbeitung mitbekommen bei der evangelischen Kirche und bei der katholischen Kirche. Und da habe ich mich gefragt, wie verhält es sich eigentlich mit den jüdischen Gemeinschaften oder mit der jüdischen Gemeindestruktur in Deutschland?
Anders als in den Kirchen gäbe es bislang keinen öffentlichen Skandal. Aber Machtstrukturen, die sexuellen Missbrauch begünstigen können, meint er.
Die Integration von Tausenden von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion in die deutschen Gemeinden, wo teilweise eben Individuen darüber entschieden haben, ob die Gemeindemitglieder werden oder nicht. Und ich glaube, das hat schon auch Abhängigkeitsverhältnisse produziert, vor allem in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre.
Auch Konversionsprozesse öffneten dem Machtmissbrauch Tür und Tor. Wer zum Judentum konvertieren will, muss ein langwieriges Verfahren durchlaufen. Man muss zunächst einen Rabbiner oder eine Rabbinerin finden, der oder die einen unterrichtet und beim Rabbinatsgericht vorschlägt. Dann muss man vor dem Rabbinatsgericht Rede und Antwort stehen. Die Konversion ist vollzogen, wenn die Kandidatin oder der Kandidat ins jüdische Tauchbad geht. Doch schon lange vorher sieht Jonas Feger zahlreiche Möglichkeiten für Machtmissbrauch. Wer sich einer Rabbinerin oder einem Rabbiner anvertraue und vom guten Willen abhängig ist, habe es schwer, Grenzen zu ziehen oder gar aufzubegehren.
Weil sie auch nicht wissen, wie lange diese Prozesse dauern, was sie tun müssen, um Mitglied der jüdischen Gemeinschaft zu werden, dem relativ schutzlos ausgeliefert sind. Und in den USA gab es da in den letzten Jahren so eine Selbstorganisation von Leuten, die konvertieren, um einfach abzuklären, so eine Struktur der gegenseitigen Hilfe. Und ich glaube, in Deutschland sind Leute, die sich da auf dem Weg zum Judentum machen, oftmals relativ alleine. Da muss auch aufgepasst werden, dass das nicht missbraucht wird.
Da gehe es um Putzen und Aufräumen und Kochen und länger bleiben in der Gemeinde. Und was noch? Etwa auch sexuelle Gefälligkeiten? Zumindest in den USA und Israel gäbe es schon jetzt handfeste Skandale. Bekannt wurde etwa der Fall eines US-Rabbiners, der nackte Frauen heimlich in der Mikwe, also im rituellen Reinigungsbad, filmte. Ein Gericht verurteilte den Mann zu 6,5 Jahren Gefängnis. Deborah Feldman war selbst Mitglied einer ultraorthodoxen Gemeinschaft in den USA. Einer Gemeinschaft, in der Mädchen und oft auch Jungen sexuell unerfahren in die Ehe gehen. Sie hat sich von der Gemeinschaft in Brooklyn losgelöst und lebt inzwischen in Deutschland. In ihrem Buch Unorthodox beschreibt sie zahlreiche sexuelle Details.
Die Sprachlosigkeit, die dann herrscht, diese Starre in dem Erlebnis gefangen zu bleiben, weil man nicht mit Sprache rauskommen kann, das habe ich versucht dann zu beschreiben. Und das ist für mich das, was die Orthodoxie in diesem Hinsicht bemerkenswert macht, dass die Gesellschaft so abgeschottet ist und Sexualität sowieso so ein Tabu ist, dass wenn sexueller Missbrauch passiert, kann das wirklich, einen freien Raum genießen.
Die ultraorthodoxen Gemeinschaften seien oft autoritär organisiert, so Feldman. Darüber könnten romantische Kaftane, schwarze Hüte, Schläfenlocken und Perücken nicht hinwegtäuschen. Jeder erwachsene Mann sei eine Autoritätsperson.
Da sind sehr viele Funktionäre, die Macht haben, die irgendwelche Autoritätsbereiche haben und so weiter. Jeder erwachsene Mann hat eine Art Autorität, die nicht zu hinterfragen ist, während jede Frau null Autorität hat und jedes Kind.
Und in Deutschland gibt es so etwas nicht, sagt Aaron Schuster, Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, ZWST. Er ist für den Zentralrat der Juden für das Thema sexueller Missbrauch zuständig. Die Situation in Deutschland sei anders als in den USA oder Israel.
Das sind natürlich Strukturen, die wir hier in Deutschland gar nicht haben. Da reden wir über diese Religionsschulen, wo Minderjährige eben ja, in sogenannten Talmud-Schulen schon sehr früh an die Religion herangeführt werden und in quasi Internaten ja Tag und Nacht von religiösem Personal betreut werden.
Natürlich gäbe es auch in Deutschland jüdische Freizeiten mit Kindern und Jugendlichen, organisiert und verantwortet von der ZWST. Und da müsse es eben klare Richtlinien geben, um sexuellen Missbrauch zu verhindern. Etwa auch in Kooperation mit dem unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig, arbeite man daran.
Wer betritt wann ein Zimmer des anderen Geschlechts oder wie verhält sich ein Jugendleiter in einem Zelt, in dem, ich weiß nicht, 10 Kinder schlafen und wie lange hält er sich in diesem Zelt auf? Da würde ich mir natürlich auch noch einen stärkeren Wissenstransfer wünschen.
Einen zentralen Ansprechpartner oder eine unabhängige Stelle, bei der Betroffene sexuellen Missbrauch melden können, gibt es bislang für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland nicht. Der Grund dafür sei einfach, sagt Aaron Schuster, weil die ZWST für solche Fälle da sei.
Die Bereitschaft in bekannten Strukturen ist viel, viel größer, als zu sagen, ich wende mich jetzt an eine Stelle, die mir völlig fremd ist, zu der ich keinerlei persönlichen Bezug habe. Ich glaube, da ist die Hürde viel, viel geringer, sich eben auch an einen bekannten Verband zu wenden.
Doch dies könnte im Missbrauchsfall bedeuten, Opfer müssten sich in bestimmten Fällen an eine Täterorganisation wenden. Genau das wurde und wird zumindest im christlich-kirchlichen Kontext immer wieder von Betroffenen und Experten kritisiert. Es müsse eben unabhängige Stellen geben. Von konkreten Missbrauchsfällen an oder unter Juden wisse er bislang aber nur aus einem je familiären Umfeld, sagt Schuster. Aus den Gemeinden oder der ZWST sei ihm bis heute kein Missbrauch bekannt. Dass es jüdische Missbrauchsfälle in Deutschland geben mag, will Aaron Schuster aber nicht ausschließen. Doch bislang gab es kaum Debatten darüber, sagt Jonas Fegert.
Wenn sozusagen diese Fälle nicht öffentlich geworden sind, dann liegt es an der Struktur der jüdischen Gemeinde selber, dass nämlich nach außen zu einer nicht-jüdischen Öffentlichkeit hin dicht gehalten wird, dass man eben aus berechtigter Angst vor Antisemitismus oftmals über negative Sachen in der jüdischen Gemeinschaft nicht redet, nicht spricht. Aber das Dichthalten ermöglicht natürlich auch, dass bestimmte Schutzstrukturen oder Schutzräume nicht geschaffen werden. Und dagegen gilt es vor allem, was zu tun.
Mehr tun gegen sexuellen Missbrauch, die Forderung ist immer noch umstritten, denn viele sind der Meinung, dass es keinen großen Handlungsbedarf gibt, zumindest nicht in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Thomas Klattert für uns berichtet.